Ja, vor meiner Predigt würde ich gerne beten. Ja, Herr Jesus Christus, wir wollen heute deinen Namen feiern. Feiern, dass du nicht im Grabe geblieben bist, sondern siegreich auferstanden. Das ist das größte Ereignis in der Geschichte. Du hast damit Neues begonnen, Neues, das du fortsetzt, das du auch mit uns angefangen hast und fortsetzen wirst. Du hast Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht und möge heute dein Name verherrlicht werden. Segne mich bitte beim Reden und segne uns beim Hören. Amen. Ja, vor 2000 Jahren geschah in Jerusalem etwas Gewaltiges. Damit hat keiner gerechnet, obwohl es vorher angekündigt war. Jesus Christus, der von seinen Jüngern verraten, von einem verleugnet wurde und von dem Rest der Truppe verlassen wurde, der von den Obersten der Juden wegen Gotteslästerung zu Tode verurteilt wurde und von den Römern gekreuzigt. Dieser, der von Menschen überwundene, ans Kreuz geschlagene, ins Grab gelegte, ist am Ende doch der Sieger. Was am Anfang wie eine Tragödie aussah und für die Jünger total niederschmetternd war, das war am Ende der größte Sieg der Menschheitsgeschichte. Und Jesus Christus ist nicht im Grab geblieben, wo er hineingelegt worden ist, sondern ist als Sieger auferstanden. Weltweit feiern heute alle Christen dieses große Ereignis. Und das war auch die Botschaft, die damals in Jerusalem bereits 50 Tage nach der Auferstehung erging. Und ich möchte einfach mal diese Botschaft lesen, die Petrus gepredigt hat, damit wir einen Eindruck davon haben, welche mächtigen, welche kraftvollen Worte es damals waren. Petrus predigte zu den Menschen in Jerusalem, die zum Pfingstfest gekommen sind, und er verkündigt ihnen, Jesus Christus ist auferstanden. Ihr Männer von Israel, Apostelgeschichte 2 von 22, ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus, den Nazarener, einen Mann, der von Gott von euch gegenüber beglaubigt wurde durch Kräfte und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte wirkte, wie ihr auch selbst wisst, diesen, der nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorsehung dahingegeben worden war, habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Ihn hat Gott auferweckt, indem er die Wehen des Todes auflöste, weil es ja unmöglich war, dass er von ihnen festgehalten würde. David nämlich sagt von ihm, ich sah den Herrn alle Zeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, dass ich nicht wanke. Darum freut sich mein Herz und meine Zunge frohlockte, zudem wird auch mein Fleisch auf Hoffnung ruhen. Denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Du hast mir die Wege des Lebens gezeigt. Du wirst mich mit Freuden erfüllen vor deinem Angesicht. Ihr Männer und Brüder, es sei mir erlaubt, freimütig zu euch zu reden von dem Stammvater David. Er ist gestorben und begraben. Und sein Grab ist unter uns bis zu diesem Tag. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid verheißen hatte, dass er aus der Frucht seiner Lenden dem Fleisch nach dem Christus erwecken werde, damit er auf seinem Thron sitze, hatte vorausschauend von der Auferstehung des Christus geredet, dass seine Seele nicht dem Totenreich preisgegeben worden ist und auch sein Fleisch die Verwesung nicht gesehen hat. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Dafür sind wir alle Zeugen. Und dann in einer weiteren Predigt, das ist die zweite Predigt von Petrus, schreibt er, ihr habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und verlangt, dass euch ein Mörder geschenkt werde. Den Fürsten des Lebens aber habt ihr getötet. Ihn hat Gott aus den Toten auferweckt. Dafür sind wir Zeugen. Nun, meine Frage, klingt es nicht zu schön, um wahr zu sein, dass ein Mensch, der tot war, auferstanden ist? Und wenn dieses Ereignis wahr ist, ist es dann nicht die Erfüllung unserer tiefsten Sehnsucht? Der Sehnsucht, eines Tages einfach den Tod zu überwinden und ewig zu leben? Und wenn es wirklich geschehen ist, ist dann Jesus Christus nicht der einzige Weg zu Gott? Nun, die Antwort auf diese Frage heißt ja. Wenn Jesus Christus auferstanden ist, dann ist es die Erfüllung aller unserer menschlichen Sehnsüchte. Dann ist es die Überwindung des Todes. Und dann ist Jesus Christus der einzige Weg zu Gott. Meine Absicht heute ist es, euch zu zeigen, dass es tatsächlich geschehen ist. Wir wollen heute eine Reise machen. Eine Reise machen von seinem Tod, seiner Grablegung, bis zu dem Gang der Frauen zum Grab, wo sie festgestellt haben, dass der Stein ist weggerollt, das Grab ist leer. Und meine Absicht ist zu zeigen, dass es wirklich so passiert ist und keine andere Erklärung möglich ist, um das zu erklären, was dort passiert ist. Und deshalb möchte ich gerne mit Lukas beginnen. Lukas, er zeigt uns nämlich seine Methode, wie er vorgegangen ist, als er sein Evangelium schrieb. Und er sagt, nachdem viele es unternommen haben, Lukas 1, Vers 1, einen Bericht über die Tatsachen aufzufassen, die unter uns völlig erwiesen sind, wie sie uns diejenigen überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind, so schien es auch mir gut, der ich allem von Anfang an genau nachgegangen bin, es dir der Reihe nach zu beschreiben, vortrefflichster Theophilus, damit du die Gewissheit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. Nun, das ist auch meine Absicht heute. Wir wollen einfach an diesen Ereignissen entlang gehen und uns fragen, ist es plausibel, dass Jesus auch verstanden ist, oder gibt es irgendwie vielleicht doch eine bessere Erklärung dafür, warum das Grab leer ist? Und dann soll es in uns Folgendes bewirken. Bei Theophilus war es so, Lukas sagt, ich möchte, dass du die Gewissheit der Dinge erkennst. Und das ist auch meine Absicht heute. Ich möchte, dass ihr die Gewissheit der Dinge erkennt, die damals geschehen sind. Dass es nicht nur Mythen und Legenden sind, sondern wirklich so stattgefunden hat. Nun, mein erster Punkt ist, Jesus war wirklich tot. Und wenn ich sage, wirklich tot, dann ist es eine Ausdrucksweise, die man eigentlich nicht benutzt. Wenn jemand tot ist, dann ist er tot. Dann braucht man dieses wirklich tot nicht anzuhängen als Adjektiv. Und wenn ich das schreibe in meinem Computer, dann zeigt er mir einen Fehler. Blau unterstrichen, bitte löschen. Also das braucht man nicht schreiben. Aber in diesem Fall ist es doch wichtig zu sagen, dass Jesus wirklich tot war und nicht nur scheintot war. Denn Menschen haben zum Beispiel behauptet, Jesus Christus war nicht wirklich tot. Und wenn er nicht wirklich tot ist, dann war die Auferstehung auch keine Auferstehung, dann war es auch kein echtes Wunder. Und damit bricht das Ganze zusammen, woran wir glauben und woran die Christenheit heute glaubt. Nun, es war Rüsttag. Das ist Donnerstag, das ist Freitag. Jesus hing am Kreuz und um 18 Uhr begann bereits der Sabbat. Die Juden wollten, die obersten Juden sagten zu Pilatus, bitte lass diesen Leichnam dort nicht am Kreuz hängen, denn das würde das Land verunreinigen. Und deshalb baten sie, dass doch Pilatus die Leichname vom Kreuz nimmt. Und um dem Kreuzigungsprozess ein schnelles Ende zu machen, wurden den Gekreuzigten die Beine gebrochen. Und um das zu erfüllen, brachen sie dem Linken und dem Rechten zur Seite Jesu die Beine, und nach kürzester Zeit war der Tod eingetroffen. Als sie aber zu Jesus kamen, da merkten sie, Wir müssen ihm gar nicht mehr die Beine brechen. Er ist schon tot. Und zur Sicherheit nahmen sie ein Speer, ein Soldat, und stach es Jesus in die Seite. Und aus der Seite kam Wasser und Blut heraus. Nun war Jesus wirklich tot. Er war tot. Soldaten, römische Soldaten, waren Experten darin, Menschen zu kreuzigen und zu töten. Und sie wussten, wie es geht. Und wenn sie den Auftrag bekommen haben, dass die Person tot sein muss, dann haben sie auch dafür gesorgt. Und für sie war es genug, als Wasser und Blut rauskam, Jesus ist tot. Und als Pilatus davon erfahren hatte, dass Jesus schon tot war, verwunderte er sich, weil normalerweise kann es ziemlich lange dauern, bis jemand am Kreuz stirbt. Die Römer waren dazu in der Lage, Leute bis zu einer Woche und länger am Kreuz hängen zu lassen. Also sie verstanden wirklich etwas davon, Menschen lange quälen zu lassen. Aber hier war er schon tot. Und Pilatus war erstaunt darüber. Wie kann es sein? Warum war er so schnell gestorben? Nun, Jesus selbst gibt uns die Antwort, warum er so schnell gestorben war. Er sagte einmal im Johannes Kapitel 10, niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Also Jesus sagt, ich habe die Macht, mein Leben zu beenden. Und als er alles erfüllt hat und gesagt hat, es ist vollbracht, als er erfüllt hat, wozu er von seinem Vater gesandt worden ist, hat er einfach sein Leben gelassen und hat zu seinem Vater gebetet, Vater, in meine Hände befehle ich deinen Geist. Und dann verschied er. Also Jesus starb von sich aus, weil er die Vollmacht von seinem Vater dazu bekommen hatte. Und er starb, als er den Auftrag erfüllt hatte, für die Sünden seines Volkes zu bezahlen. Und er starb nicht, weil er körperlich nicht mehr konnte, sondern weil er seinen Auftrag erfüllt hat. Nun, die erste Feststellung, die wir sagen, Jesus war wirklich tot. Und darin hängt ja auch die ganze Bibel oder das ganze Neue Testament gründet ja darauf, Jesus ist gestorben für unsere Sünden. Und ja, er ist tatsächlich gestorben. Auch die Berichte lassen keinen Zweifel übrig. Nun kommen wir zur Grablegung. Johannes berichtet, dass es in der Nähe eines Gartens war. Und ich fand es sehr schön, dass es hier wie ein Garten geschmückt ist, also grün. Das passt, das stimmt. Und es war das Familiengrab eines Mannes namens Josef von Arimathia. Und er ging zu Pilatus und bat heimlich um den Leichnam Jesu, um ihn dort in seinem für seine Familie persönlich ausgehauenen Grab hineinzulegen. Und Pilatus gewährte ihm diese Bitte und er nahm Jesus vom Kreuz und kümmerte sich um alles, was für seine Grablegung notwendig war. Er wickelte ihnen Leinentücher und benutzte 100 Pfund Myrrhe und Aloe, um ihn einzusalben, um ihn damit einzulegen. Das war damals so die Sitte bei den Juden. Und 100 Pfund, das ist eine Menge von Myrrhe und Aloe. Und das Schöne ist, er hat zu seinen Lebzeiten nichts besessen und selbst sein letztes Gewand haben die Soldaten untereinander aufgeteilt und sein Untergewand das losgeworfen. Also er starb mit nichts. Aber als er begraben worden ist, wurde er in das Grab eines reichen Mannes gelegt. Und damit erfüllte sich auch schon Jesaja 53, Vers 9. Und man bestimmte sein Grab bei Gottlosen, aber bei einem Reichen war er in seinem Tod. Und das zeigt schon, was die Aussicht Jesu sein wird. Er war arm, aber er wird reich sein. Und er wird der Herr der Herren sein und jedes Knie wird sich vor ihm beugen. Und schon das Grab zeigt, dass es in diese Richtung geht. Er war bei einem Reichen in seinem Grab. Nun kommen wir zu den Frauen. Nachdem Jesus ins Grab gelegt worden ist und ein großer Stein vor dem Grab gewälzt wurde, was auch Josef und der Nikodemus getan haben. Nun, Frauen gehörten zum Kern des Jüngerkreises. Und sie waren immer mit Jesus gewesen und dienten ihm mit dem, was sie hatten. Und während die Jünger sich versteckt hatten und irgendwo hinter verschlossenen Türen saßen, beobachteten die Frauen das ganze Geschehen, was dort stattgefunden hat. Sie sahen von Weitem, wie Jesus in das Grab gelegt worden ist und wie der Grabstein vor das Grab gerollt wurde, und sie beobachteten alles. Und weil sie ihren Meister liebten, wollten sie auch etwas Liebevolles ihm gegenüber tun. Und so beschlossen sie, wohlriechende Salben und Gewürze zu nehmen, um ihn auch damit zu salben. Aber weil Sabbat war, konnten sie das nicht ausführen und mussten nach dem Gesetz nach Hause gehen und einen Tag ruhen. Nun, während die Frauen ruhten, waren die obersten Priester und die Pharisäer in Sorge. Sie gingen zu Pilatus und sagten zu ihm: Pilatus, dieser Verführer hat gesagt, dass er nach 3 Tagen aufersteht. Und wir haben Angst, dass die Jünger kommen und seinen Leichnam stehlen und dann überall erzählen, dass er von den Toten auferstanden ist. Deshalb müssen wir etwas tun. Bitte gib uns Wachen, damit wir das Grab bewachen können. Pilatus gab ihrer Bitte statt und gewährte ihnen eine Wache. Und wahrscheinlich waren es 16 Soldaten. Und wenn die Nacht 12 Stunden hat, was ja in Israel in der Regel meistens so ist, dann hatte jeder Soldat eine Nachtwache von 3 Stunden und dann haben die sich immer abgelöst. Also drei waren immer wach und die anderen durften schlafen. Nun waren da, genau, also Jesu Grab wurde bewacht von Soldaten, und außerdem haben sie das Grab versiegelt mit einem römischen Siegel, damit keiner den Stein wegrollen könnte, den Leichnam wegnehmen könnte und dann wieder zumachen könnte. Deshalb hat man den Grabstein versiegelt, und ja, damit es keine Zweifel darüber gibt, dass Jesus gestohlen worden ist. Und hier sehen wir, dass es unmöglich war, dass die Jünger den Leib Jesu gestohlen haben. Also es war einfach unmöglich, weil diese 16 Soldaten, sie würden es auf jeden Fall verhindern, weil sogar ihr Leben davon abhing. Also wenn sie hier in diesem Auftrag versagen, weglaufen oder doch der Leichnam gestohlen wird, dann haben sie versagt und müssen folglich sterben. Und hier werden die Feinde Gottes mit ihren eigenen Waffen geschlagen. Ihre Mühe, das Grab zu bewachen und zu versiegeln, schließt aus, dass Jesus von den Jüngern gestohlen worden ist. Und das Siegel schließt aus, dass das Grab verwechselt worden ist. Also man konnte das Siegel sehen und wusste, das ist das Grab, in dem Jesus gelegen hat. Nun kommen wir zum ersten Tag der Woche. Die Frauen, die konnten es kaum aushalten, bis sie endlich zu Jesus, zu dem Grab gehen konnten, um einfach ihre Liebe zu ihrem Meister zum Ausdruck zu bringen. Unterwegs gingen sie und fragten sich: Aber wer wird uns eigentlich diesen Stein wegrollen? Nun, ihre Sorge war durchaus logisch, denn der Stein, er wog zwischen 1,5 und 2 Tonnen. Also es ist kein Stein, den einfach so Frauen bewegt hätten können. Und über die Soldaten haben sie sich überhaupt gar keine Gedanken gemacht, weil sie nicht wussten, dass die Soldaten dort sind. Was passierte in der Zwischenzeit? Es ereignete sich ein gewaltiges Erdbeben. Ein Engel stieg wie ein Blitz vom Himmel herab. Er hatte ein Gewand weiß wie Schnee. Und als die Soldaten das sahen, dann fielen sie nieder und waren wie tot. Und der Engel, der den Stein weggewälzt hatte, setzte sich da drauf. Die Frauen kamen dahin und die Wächter waren nicht da. Entweder waren sie dann wieder aufgestanden und einige von ihnen sind zum hohen Priester gegangen und haben ihm alles erzählt, was geschehen war. Und die Priester haben ihnen Schweigegeld gegeben, damit sie eine Geschichte verbreiten: Jesus Christus, der Leichnam Jesu wurde von den Jüngern gestohlen. Und die Sache mit Pilatus, das würden sie auch regeln, dass sie dafür nicht die Todesstrafe bekommen. Also die Wache hat so gesehen völlig versagt und müsste eigentlich mit dem Tode bestraft werden. Nun, die Frauen, die kamen zum Grab und sie staunen nicht schlecht, was sie dort sehen. Der Stein war weggewälzt. Johannes schreibt sogar, dass der Stein hinweggenommen worden ist. Das heißt, als ob der Engel hergegangen ist und den Stein gepackt hat und ihn an irgendeine unmögliche Stelle gelegt hat. Also es war nicht so, dass er gerade so irgendwie das Grab geöffnet hat, sondern der lag irgendwo. Was auch sehr eindrücklich war, wenn Leute sich noch einmal vergewissern wollten, ob das Grab wirklich leer war und dahin gegangen sind und gesehen haben, wie es da aussieht, ja, wo der Stein eigentlich liegt. Wann war Jesus auferstanden? Nun, die Bibel, die schweigt darüber. Sie sagt uns nicht den genauen Zeitpunkt, dann ist Jesus auferstanden, sondern sie lässt das wie so ein Geheimnis zwischen Gott. Es geschah dort drin und wir wissen nicht genau wann. Aber wir wissen, dass Gott ihn auferweckt hat. Und es gibt auch Stellen, die sagen, Jesus Christus ist von den Toten auferstanden. Und es gibt auch sogar eine Stelle, die sagt, dass Jesus durch den Heiligen Geist auferweckt worden ist. Also die ganze Dreieinigkeit war bei diesem größten Akt der Überwindung des Todes beteiligt. Und eins wissen wir auch, man hat dort keine Verwesung gesehen. Bei dem Tod tritt normalerweise immer ein Prozess in Gang, wenn ein Mensch stirbt, aber bei Jesus gab es diesen Prozess nicht. Sein Leib verweste nicht. Und als die Frauen dort zu dem Grab kamen, sahen sie dann den Engel, der ihnen dann diese bekannten Worte sagte, die ich auch gerne vorlesen möchte, aus Lukas 24, Vers 5 bis 7. Da sie nun erschraken und das Angesicht zur Erde neigten, sprachen diese zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Denkt daran, wie er zu euch geredet hat, als er noch in Galiläa war. Und sagte, der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. Und Markus fügt noch hinzu, seht, wo er gelegen hat. Also sie sollten wirklich nochmal hineinschauen und sehen, sich vergewissern, das Grab ist leer. Und was geschah weiter? Was weiter geschah, da gibt es viele Begegnungen mit Jesus. Jesus begegnet den Frauen, Jesus begegnet der Maria, Jesus begegnet den Jüngern, den Emmaus-Jüngern. Und es gibt viele Begegnungen mit dem auferstandenen Herr. Aber wir belassen es heute einfach dabei, dass wir bei dem Grab waren und gesehen haben, dass das Grab leer war. Es ist das Zeugnis, wovon sich jeder damals in Jerusalem vergewissern konnte: Das Grab ist leer. Die Begegnung mit dem Auferstandenen, die wurde einzelnen Menschen vorbehalten, die dann Zeugen dieser Auferstehung gewesen sind. Die Apostel und dann sagt Paulus 500 andere. Und Markus 16, von 9 bis 14, fasst das nochmal einfach so zusammen. Als er aber früh am ersten Tag der Woche auferstanden war, erschien er zuerst der Maria Magdalena, von der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Diese ging hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren, die trauerten und weinten. Und als diese hörten, dass er lebe und von ihr gesehen worden sei, glaubten sie nicht. Danach offenbarte er sich 2 von ihnen auf dem Weg, in einer anderen Gestalt, als sie sich aufs Land begaben. Und diese gingen hin und verkündigten es den übrigen, aber auch ihnen glaubten sie nicht. Danach offenbarte er sich den 11 selbst, als sie zu Tisch saßen, und tadelte ihren Unglauben und die Härte ihres Herzens, dass sie denen, die ihn auferstanden gesehen hatten, nicht glaubten. Also waren die Jünger naive Leute? Haben sie einfach so naiv daran geglaubt, dass Jesus auferstanden ist? Nein, sie mussten davon überzeugt werden. Sie wollten es erstmal gar nicht glauben. Nun, wir haben uns jetzt diese Geschehnisse bis zum Grab genauer angeschaut. Und dieses Grab, das konnte von allen Menschen gesehen werden und war das Zeugnis, dass Jesus auferstanden ist. Und es würde nicht lange dauern, dann würden die Apostel aufstehen und bezeugen, Jesus Christus ist auferstanden. Und diese Botschaft würde sich verbreiten in Jerusalem, in Judäa, in Samaria und bis an das Ende der Erde. Und diese Botschaft ist sogar heute bis zu uns gekommen. Aus einer Schar von niedergeschlagener und hoffnungsloser Jünger wurde eine Schar von Verkündigern, die sogar bereit waren, für diese Botschaft ihr Leben zu lassen. Diese Botschaft, die Auferstehung, hat das Leben der Jünger verändert. Und diese Botschaft hat auch unser Leben verändert. Das können wir bezeugen. Und in dem Maße, wie wir realisieren, ja, er ist wahrhaftig auferstanden, werden wir auch die Freude erleben, die die Jünger und die Frauen erlebt haben, als sie es gehört haben. Nun, warum habe ich diese Geschichte erzählt? Warum war das so der Hauptbestandteil meiner Predigt, einfach nur nachzuerzählen, was dort geschehen ist? Nun, ich erinnere an den Anfangsvers, an Lukas, als er schreibt, ich möchte dir die Dinge der Reihe nach aufzeigen, Theophilus, damit du die Gewissheit der Dinge erkennst, in denen du bereits unterrichtet worden bist. Und so sind wir hier, um noch einmal die Gewissheit der Auferstehung zu erkennen, die wir eigentlich ja schon wissen. Und so ist es gut, sich mit den Einzelheiten zu beschäftigen und dann zu der Freude zu kommen, ja, er ist wirklich auferstanden, es ist keine Lüge, es ist kein Betrug, es ist tatsächlich geschehen. Vielleicht gibt es auch hier jemanden, der sagt, ich glaube nicht an die Auferstehung der Toten. Ich glaube nicht, dass Tote auferstehen. Nun, die Jünger, die glaubten auch erstmal nicht, dass die Toten auferstehen, dass Jesus auferstanden ist. Aber dann haben sie es selber erlebt und geglaubt und verkündigt. Was sie überzeugt hat, waren Tatsachen. Sie haben es gesehen und dann auch berichtet. Und was sie gesehen haben, man kann es zusammenfassen als das Evangelium. Das Evangelium ist das, was Gott getan hat. Evangelium ist nicht das, was wir tun müssen, sondern das, was Gott getan hat. Das, was damals vor 2000 Jahren geschah, darauf hast du und ich keinen Einfluss. Gott hat es getan und heute sind wir nur Beobachter. Wir sehen es. Und deshalb ist es eine Nachricht. Wenn wir Nachrichten hören oder schauen, dann wird uns gesagt, was geschehen ist. Und so ist das Evangelium eine Nachricht davon, was Gott getan hat, um Menschen zu retten. Und Paulus, er verbindet das Evangelium mit diesen Dingen, mit dem Tod, mit der Grablegung und der Verstehung des Herrn Jesus Christus. Und er schreibt in 1. Korinther 15, ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hättet. Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften, dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften und dass er dem Kephas erschienen ist, danach den Zwölfen. Danach ist er mehr als 500 auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben, etliche aber sind auch entschlafen. Danach erschien er dem Jakobus, hierauf sämtlichen Aposteln. Zuletzt aber von allem erschien er auch mir, der ich gleichsam eine unzeitige Geburt bin. denn ich bin der geringste von den Aposteln, der ich es nicht wert bin, ein Apostel zu heißen, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Also das ist das Evangelium. Und ich möchte gerne mit einer Person schließen, die auch von diesen Tatsachen überwältigt worden ist. Und zwar C.S. Lewis. Er war ein Literaturprofessor und ein Atheist. Er hat zwar als kleiner Junge noch an die Bibel geglaubt, ist aber immer weiter von dem Glauben seiner Kindheit weggekommen. Und irgendwann mal saß er mit seinem Freund im Kaminzimmer und sein Freund, der auch ein Atheist war, bemerkte beiläufig, die Beweise für die historische Wahrheit der Evangelien sei überraschend. Es sieht fast so aus, als ob das Ganze wirklich einmal geschehen wäre. Nun, Lewis sagt in seiner Autobiografie, um die erschütternde Wirkung dieser Aussage auf mich zu verstehen, müssen Sie den Mann kennen, der bisher niemals irgendein Interesse am Christentum gezeigt hatte. Wenn er, der zynischste der Zyniker, der härteste der Harten, nicht sicher war, wohin konnte ich mich da noch wenden? Gab es denn kein Entkommen? Nun, für Lewis gab es tatsächlich kein Entkommen. Und dann hat er sich damit beschäftigt. Nachdem Lewis die Grundlagen und die Beweise des Christentums abgewägt hatte, stellte er fest, dass es in den Religionen dieser Welt keinen so historischen Anspruch gibt wie im Christentum. Seine Kenntnis der Literatur führte ihn zwangsweise dazu, die Evangelien als glaubhaften Bericht anzusehen. Er war inzwischen in der Literaturkritik so erfahren, dass ich die Evangelien nicht als Mythen betrachten konnte. Und er fühlte sich regelrecht von Gott gejagt. Und er schreibt weiter, sobald sich mein Geist auch nur eine Sekunde von meiner konzentrierten Arbeit entfernte, fühlte ich die ständige, hartnäckige Annäherung dessen, dem ich nicht begegnen wollte. Was ich so sehr gefürchtet hatte, geschah am Ende mit mir. Im Sommersemester 1929 gab ich auf und gestand mir ein, dass Gott Gott war, kniete nieder und betete. In jener Nacht war ich wahrscheinlich der niedergeschlagenste und widerstrebendste Bekehrte in ganz England. Das heißt, er hat sich vor den Tatsachen der Auferstehung niedergebeugt oder vor dem Gott und hat bekannt, Gott ist Gott. Und das wünsche ich auch uns allen heute, dass wir angesichts dieser Tatsachen, dass es tatsächlich geschehen ist, vor Gott niederknien und sagen, du bist Gott und mein Leben gehört dir. Ich möchte gerne beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du deinen Sohn auferweckt hast, dass es darüber keinen Zweifel gibt. Und doch, Herr, sind wir so träge zu glauben und die richtigen Schlüsse für unser Leben daraus zu ziehen, nämlich dir ganz zu gehören und dir ganz nachzufolgen. Und das ist heute unsere Bitte, meine Bitte für uns alle, dass wir die Schlussfolgerung ziehen, du bist der Herr und unser Leben gehört dir. Amen.